Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein und bei euch zu Hause an den Bildschirmen. Manchmal ist das ja so, dass wir bestimmte Stimmen sehr gut kennen und auch schnell erkennen. Da passiert es zum Beispiel, dass das Telefon klingelt und der andere braucht noch gar nicht seinen Namen zu nennen, sondern alleine am Klang der Stimme wissen wir sofort, wer am anderen Ende der Leitung ist. Warum ist das so? Weil wir eben eine gute Beziehung, eine Freundschaft vielleicht haben zu dem anderen und seine Stimme kennen. Ich möchte euch heute Morgen gerne Johannes 10 auslegen. Das ist das Gleichnis vom guten Hirten, aber eigentlich sind es drei Gleichnisse. Johannes 10, 1 bis 6, der Hirte. Und dann Johannes 10, 7 bis 10, die Tür. Und dann Johannes 10, 11 bis 18, der gute Hirte. Und die einzelnen Gliederungspunkte sind unterschiedlich lang. Aber vorher möchte ich euch gerne noch mitnehmen nach Johannes 9. Denn Johannes 10 baut auf dieser Geschichte in Johannes 9 auf. Und das ganze Kapitel handelt von einer Heilungsgeschichte, die Heilung eines blinden Mannes. Wir erfahren nicht, wie alt der Mann ist, es wird nur gesagt, dass er mündig ist. Und also die ganze Geschichte in Johannes 9 handelt um diesen Mann und um seine Krankenheilung und um seine Krankheit, die er vorher hatte. Denn im Judentum gab es Kataloge. Das heißt, eine Krankheit, die man hat, deutet auf eine Schuld hin. Und so konnte man zuordnen, der hat diese Krankheit, diese Sünde muss er also gemacht haben. Oder umgekehrt, diese Sünde, die führt dann zu dieser Krankheit. Die Heilung selbst wird nur in zwei Versen berichtet. Jesus spuckte auf den Boden, nahm den Teig, tupfte ihn auf die Augen des blinden Mannes. Er ging dann anschließend zum Teich Siloa und konnte sehen. Das Schlimme ist jetzt, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten anschließend, Vers 34, ihn hinauswarfen aus der Gemeinschaft der Synagoge. Und sie warfen ihn hinaus. Das war die Geschichte, die sozusagen zu Johannes 10 führt, zu diesen drei Gleichnissen. Und es ist nicht schwer zu ahnen, wen dann Jesus mit den Räubern und den Übeltätern in Johannes 10 meint, nämlich die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie sind eben keine guten Hirten, sondern sie haben eine Willkürherrschaft aufgebaut. Nirgendwo stand im Gesetz, dass man ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft der Synagoge, wenn man geheilt wird. Also der gute Hirte, Johannes 10, 1 bis 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Nachts brauchten die Schafe einen Schutz. Und Jesus erwähnt jetzt diesen Schutz. Warum? Weil Schafe gefährdete Tiere waren und um den Hirten vor Schadensersatzansprüchen zu schützen. Es galt Folgendes: Wenn der Stall ordnungsgemäß verschlossen war und die Tiere ausbrachen und Schaden anrichteten, so musste der Besitzer keinen Schaden begleichen. War aber der Stall nicht ordnungsgemäß verschlossen, so war er dazu verpflichtet, also den Schaden, den die Schafe da nachts gemacht haben, zu bezahlen und auszugleichen. Die Anzahl solcher Ställe, ob das nun mit einer Schutzhütte war oder ohne Schutzhütte, die war begrenzt. Und so waren halt mehrere Schafherden in einem solchen Gatter drin, in einem solchen Unterschlupf. Der Türhüter bewachte jetzt sozusagen diese Herden, die in dem Unterschlupf drin waren, und am Morgen kam der Hirte. Und der Hirte, der rief jetzt seine Schafe aus diesen vielen Schafherden heraus. Und die Schafe hörten genau auf seine Stimme und sie folgten ihm. In einer Auslegung fand ich dazu folgende interessante Geschichte. In meiner Heimat brach im Schafstall Feuer aus. Es waren noch andere Tiere in diesem großen Gebäude. Die Fohlen und einige Kühe, die dort standen, ließen sich freiwillig hinausführen und in Sicherheit bringen. Aber die Schafe liefen immer wieder zurück in den brennenden Stall. Da kam der Schäfer, der Hirte. Er stellte sich an den Stalleingang und rief das gewohnte Wort, mit dem er die ihm anvertrauten Tiere immer lockte. Und siehe da, gehorsam und selbstverständlich kamen die verängstigten Schafe und liefen dem guten Hirten hinterher. Johannes 10, Vers 3. Und die Schafe hören seine Stimme, und er, der gute Hirte, ruft die Schafe mit Namen. Das fand ich so für mich ein schönes Bild, einen echten Zuspruch. Vertrauen zu wagen, so wie das Steffi in ihrer Geschichte gesagt hat oder auch wir in dem Lied gehört haben. Vertrauen auf Gott. Warum können wir vertrauen auf Gott? Weil er meinen Namen kennt. Er ruft in den Stall hinein. Steffi, Ernst August, Knut, jetzt kenne ich eurer Namen nicht alle. Er ruft sie und sie folgen ihm, weil sie ihn kennen. Ich weiß nicht, wie lange ihr brauchen würdet. Stellt euch eine große Schafherde vor. Sagen wir mal 1.000 Tiere oder 10.000 Tiere. 10.000 Schafe, bis ihr sie alle unterscheiden könntet und mit Namen ansprechen könntet. Ich glaube, das würde eine richtig lange Zeit dauern. Ich kann ein schwarzes Schaf vom weißen Schaf oder vom normalen Schaf unterscheiden. Der gute Hirte kennt jedes der einzelnen Schafe mit Namen. Und was bedeutet dieses Kennen? Das Kennen bedeutet nicht nur, dass man eben kennt, wie man seinen Nachbarn kennt, sondern er kennt die Geschichte, er kennt die gesamte Persönlichkeit, er kennt den Charakter, die Charakterzüge, er kennt alles. Das bedeutet Kennen und das heißt, wie wertvoll sind wir für diesen Hirten. Er kennt das schielende Schaf, er kennt das sich Sorgen machende Schaf, er kennt das verletzte Schaf, er kennt das humpelnde Schaf, er kennt das gemobbte Schaf, er kennt das kranke Schaf. Er kennt alle Schafe mit Namen. Er kennt dich mit Namen. Und ich weiß nicht, wie viele Christen es gibt jetzt zur Zeit auf der Welt, aber er kennt dich mit Namen. Mit deiner gesamten Geschichte, er weiß, wie es dir heute geht und er geht vor dir her. Das finde ich so erstaunlich in diesem Beispiel. Er drückt nicht die Schafe auf den Weg, sondern er geht vor ihnen, er geht ihnen voraus. Und dann treten sie nirgendwo hin, wo Jesus nicht schon gewesen ist. Die Schafe folgen ihm. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Hirten. Das Bild fand ich sehr schön. Es kommt aus Pakistan. Und man merkt, wie der Hirte ein Schaf vorne hat, ein kleines Lamm, und ein größeres Mutterschaf auf seinen Schultern. So trägt der gute Hirte, so bewacht und behütet der gute Hirte die Schafe. Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Also Schaf und Herde ist ein ganz bekanntes Bild, was Jesus hier gebraucht. Und er sagt, du kannst ihm vertrauen. Du kannst ihm vertrauen. Das Vertrauen bindet sich an den guten Hirten, nicht an eine besser werdende Situation, sondern an den guten Hirten, der dich trägt durch das, was du erlebst. Er ist bei dir. Hab jetzt keine Angst. Jesus geht dir voran. Dieser Hirte kennt dich. Das zweite Gleichnis ist das Gleichnis von der Tür. Die Verse 7 bis 10. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden, und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Eine Tür macht ja nur Sinn, wo es auch eine Wand gibt. Also ihr habt ja einen schönen Gemeindesaal mit einigen Stühlen stehen. Und wenn jetzt Steffi heute Morgen auf die Idee gekommen wäre und hätte gesagt, ich habe eine super Idee, mitten in den Raum stelle ich eine Tür mit Rahmen und dann will ich mal sehen, wer da durchgeht. Ich bin davon überzeugt, also mitten im Raum hier eine Tür, da würde keiner durchgehen, sondern die macht überhaupt keinen Sinn. Man würde sagen, hey, was hast du gemacht? Was soll die Tür hier? Die macht keinen Sinn. Eine Tür macht dann Sinn, wenn es ein Hindernis gibt, wenn etwas getrennt ist. Und durch die Tür, die vielleicht gebrochen wurde in eine Mauer, ist wieder ein Zugang möglich. Und das sagt Jesus hier, ich bin die Tür. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott und damit zu einem Leben im Überfluss. Johannes 10, 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jetzt ist die Frage, wann kann man Leben im Überfluss haben? Und ich glaube nicht, dass man Leben im Überfluss hat, wenn man reich ist, wenn man gesund ist, wenn man eine Familie hat, wenn man viel Geld hat, wenn das Leben normal verläuft, dass man dann sagt, wow, jetzt habe ich das Leben im Überfluss. Ich glaube, dass das Leben im Überfluss tatsächlich auch gebunden ist, wie das Vertrauen an eine Person. Und wenn man durch diese Person, durch den guten Hirten, die wesentlichen Fragen des Lebens beantwortet hat, die tiefen Fragen, nämlich zum Beispiel, wo ist meine Hoffnung? Was trägt mich durch in meinem Alltag, wenn es nicht so leicht ist? Was trägt mich durch, wenn ich im Sterben liege? Was hält mich dann? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist die tiefe Hoffnung? Und ich glaube, nur dann, wenn ich diese Antworten habe, kann ich Leben im Überfluss haben. 1. Petrus 1. Da schreibt Petrus, ihr könnt jubeln. Was war das für eine Zeit? Wann können wir jubeln? Weil ihr die Hoffnung habt, die Hoffnung der Auferstehung. Und das sagt Jesus in diesem Gleichnis. Ich bin die Tür. Ich habe euch einen Zugang zur Ewigkeit, zur Hoffnung, zur Auferstehung. Ich habe euch einen Zugang zu Gott geschafft. Ihr könnt leben an der Seite des guten Hirten, weil ich die Tür bin zu dieser neuen Herde. Und dann, das letzte Gleichnis in diesem Abschnitt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Also der Hirte, die Tür und der gute Hirte. Ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht auf diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Worin unterscheidet sich der bezahlte Wächter eines Schafstalls von dem eigentlichen Hirten, von dem guten Hirten? Jesus macht das hier deutlich. Wenn die Gefahr kommt, wenn der Wolf kommt, wenn der Löwe kommt, wenn der Bär kommt, dann läuft der bezahlte Wächter weg. Warum? Warum soll er sein Leben geben? Warum soll er sein Leben in Gefahr bringen für die Herde eines anderen? Das macht man nicht. Das ist unnötig. Dann läuft man lieber weg. Völlig überflüssig. Aber der gute Hirte, er läuft nicht weg. Er kämpft. Für wen kämpft er? Für Steffi, für Ernst August, für Knut, für euch. Für jeden Einzelnen hat er gekämpft. An einem Tag vor etwas mehr als 2000 Jahren scheint er diesen Kampf zu verlieren. Ich glaube, dass damals auf Golgatha der Teufel und alle seine Engel da waren, um gegen Jesus zu kämpfen. Und scheinbar ist es so, dass die Macht dieses Feindes zu groß ist für Jesus. 4-mal wird in diesem Text erwähnt, immer wieder, Jesus gibt sein Leben. Es wird ihm nicht genommen. Nicht unter dem Druck der feindlichen Mächte muss sozusagen, weil der Feind ist viel zu mächtig. Und Jesus muss jetzt sein Leben geben. 4-mal steht, Jesus gibt sein Leben freiwillig. Niemand, sagt er, nimmt es von mir. Niemand ist in der Lage, es von mir zu nehmen. Ich lasse es von mir selbst. Der gute Hirte gibt sein Leben und er nimmt es wieder. Das ist der gewaltige Sieg der Auferstehung. Das haben wir Ostern gefeiert. Der gute Hirte lebt. Der gute Hirte ist auferstanden. Der gute Hirte geht mit dir in deinen Alltag. Er ist da, egal wie es die äußeren Situationen sind. Dieser gute Hirte, der alles für uns getan hat, er ist da. Du kannst ihm vertrauen, weil er lebt und weil er es gut mit dir meint. Und weil der gute Hirte, der ist der Schöpfer der Welt. Er hat alles geschaffen. Und er sagt, komm, vertrau mir, ich bin dein guter Hirte. Und er hat einen Plan. Er geht voran. Er hat einen Plan, auch wenn das Schaf vielleicht gerne einen anderen Weg gehen würde, vielleicht einen einfachen, der nicht ganz so steinig ist, der nicht so steil berghoch geht. Und das Schaf denkt, oh Mann, muss es da jetzt hochgehen? Ja, da muss es hochgehen, weil der gute Hirte vorangeht. Besser hinter dem guten Hirten steilen Weg rauf, als ohne den guten Hirten steilen Weg bergab. Er ist da, der gute Hirte. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Alles gab der Schöpfer für dich. Das gilt mir. C.S. Lewis hat einmal Folgendes gesagt. Als er, also Jesus, auf der dunklen Welt starb, da starb er nicht für die Menschheit, er starb für jeden einzelnen Menschen. Wäre jeder der einzige Mensch gewesen, so hätte er nicht weniger getan. Mit anderen Worten, wenn nur ich ein Problem damit hätte, dass meine Schuld mich von Gott trennt, und alle anderen wären super gut drauf, hätten überhaupt kein Problem damit. Und wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre, er hätte es für mich getan. Was für ein Hirte. Johannes 10, Vers 16, aber ich bin nicht der Einzige, der mit Sünde ein Problem hat. Das sagt er hier. Ich habe auch noch Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Damit meint er uns. Es gibt nur eine Herde, eine einzige. Dazu gehören alle, die ihm gehören. Ob das nun die Blindgeborenen sind, die Ausgestoßenen sind, die Gemobbten sind, die krank sind. Alle gehören zu dieser neuen Herde. Egal wie unheilig sie sind, durch die Vergebung Christi gehören sie in die neue Herde und sind wertvoll. Wertvoll, weil sie gekauft sind von diesem großen, guten Hirten. Auch wenn ich schräg bleibe, auch wenn ich nicht sündlos bin, auch wenn ich Fehler habe, ich gehöre zu diesem guten Hirten. Und ich bin wertvoll für ihn, weil er etwas so Großartiges für mich getan hat, weil er für mich so viel bezahlt hat. Deshalb ist jeder Einzelne für ihn total wertvoll. Stell dir folgende Situation vor. Im Louvre gibt es ein besonderes Bild, und das ist das Bild der Mona Lisa. Das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Bild. Und jetzt wird der Louvre, stellen wir uns folgende Situation vor, der Louvre würde renoviert und jetzt müsste man für 2 Wochen dieses Bild irgendwo unterbringen, wo es niemand findet, wo niemand denkt, dass es wäre. Und man käme darauf zu sagen, es ist super aufgehoben bei Steffi zu Hause oder bei Knut zu Hause. Denn da rechnet ja niemand damit, dass dieses Bild da ist. Manche Schätzungen gehen davon, es ist unverkäuflich, also du kannst es gar nicht kaufen. Manche Schätzungen gehen von 1 Billion Euro aus, die dieses Bild kostet. Und jetzt stell dir vor, du hättest dieses Bild zu Hause. Meinst du, das würde deinen Alltag prägen? Wie würdest du das Bild behandeln? Würdest du sagen, naja, ich gehe da mal mit meinen ölverschmierten Fingern dran und mal ein bisschen rum, weil ich finde, die ein oder andere Strich, der müsste anders gezeichnet werden. Du würdest das Bild so sorgfältig betrachten, nur mit den Augen, niemals anrühren. Es wäre so wertvoll für dich, weil es einzigartig ist. Das wünsche ich uns, dass wir den anderen so einzigartig sehen, wie Jesus ihn sieht. Jeder Einzelne, für den Christus sein Leben gegeben hat, ist viel mehr wert für Jesus als die Mona Lisa. Ich bin für Jesus viel mehr wert als das Bild der Mona Lisa. Warum? Warum? Weil er einen so teuren Preis für mich bezahlt hat. Das Blut seines Sohnes. Das ist viel kostbarer als 1 Billion Euro. Wenn wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern, dann wollen wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Dieser gute Hirte hat so viel für uns getan. Ich lese noch einmal Vers 11 und Vers 18. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 18. Niemand nimmt es von mir. Es war keiner in der Lage zu sagen, gib mir dein Leben. Sondern Ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzugeben. Jesus möchte, dass wir im Abendmahl daran immer wieder denken, dass dieser gute Hirte alles für dich und für mich getan hat. Und wenn ich der Einzige auf dieser ganzen Welt wäre, der ein Problem damit hätte, in den Himmel zu kommen, weil er Sünder ist, fromm gesagt, er würde es für mich tun. Amen.